hörst du mir überhaupt zu? Erinnerst du dich an die letzte Begebenheit in deinem Leben, wo du diesen Gedanken hattest oder das gesagt hast? Hallo, hört mir überhaupt irgendjemand hier zu? Ich bin Lehrer, ich sage diesen Satz sehr oft. In der Schule kommt es so manches Mal vor, dass irgendeine Situation ist, sagt, hallo, ich habe es gerade erst gesagt. Hast du mir überhaupt zugehört? Kürzlich hörte ich eine Schülerin, die... Ich glaube, ich habe es nicht zu Ende reden lassen, was mir eigentlich nicht tut. Ich hörte, wie sie raunte zur Nebensitzerin, der hört mir überhaupt nicht zu. Und in dem Moment dachte ich mir, ja, das war nicht gut, da muss ich besser drauf achten. Wenn du Kinder erziehst oder mal erzogen hast, ich wette mit dir, einer der häufiger vorkommenden Sätze, oder? Habt ihr mir zugehört? Wenn wir verheiratet sind, dann werden wir es zumindest manchmal denken. Der hört mir überhaupt nicht zu. Die hört mir einfach nicht zu. Die allerschlimmste Situation vielleicht, ein wunderschöner Abend, man sitzt am Abendessen, große Gruppe, alle reden und du willst deine Geschichte erzählen und du fängst an und erzählst und plötzlich merkst du, der Gegenüber guckt nach links und der andere redet rechts und du redest mit dir und denkst in diesem Moment, kein Mensch hört mir zu. Zumindest mir geht es so, ich fühle mich immer relativ, es fühlt sich unangenehm an und manchmal merkt man, der Gegenüber aus Höflichkeit wendet sich einem wieder zu und hört einem zu. Oder, auch das kann sehr, sehr verletzend sein, man redet mit jemandem, man meint es ernst und merkt, während er mich anschaut, findet er das Gespräch rechts oder links gerade viel interessanter. Hörst du mir überhaupt zu? Sind vielleicht der Situation der Verzweiflung oder der Verletzung oder wie auch immer, wenn wir merken, das, was ich gerade kommunizieren will, was in meinem Hirn ist und ich durch meine Sprechorgane und die Frequenzen, ich kenne mich in der Physik nicht so aus, aber irgendwelche Wellen sind da doch, die dann ins Ohr und Trommelfell des anderen gehen, dass in seinem Hirn irgendeine Nachricht ankommt. Aus irgendeinem Grund kommt das nicht an und es liegt nicht an der Physik, es liegt eher an dem Inneren, an der Situation, an dem Menschen, an dem Herzen dieses Menschen. Wir lesen heute ein Gleichnis und schauen uns das an, wo wir als Überschrift eigentlich sagen könnten, hörst du mir eigentlich zu? Aber nicht, dass der Mensch das zu einem anderen Menschen sagt, sondern es ist eigentlich die Frage von Jesus an uns, an dich und an mich, hört ihr mir eigentlich zu? Es ist das Gleichnis vom Seemann. Und dieses Gleichnis ist, ich würde sagen, ein Weckruf. Ein Weckruf Gottes. Hallo, du kleines, vergängliches, fehlerhaftes Wesen da weit, weit unten auf diesem Planeten. Ich rufe dich, ich liebe dich, ich rede mit dir, ich kommuniziere mit dir, hörst du mir zu? Ich lese aus Matthäus 13, die Verse 1 bis 9. Kurz vorab, ich habe die Übersetzung heute versprochen, langsam zu sprechen. Sollte ich in Fahrt kommen, dürft ihr euch kurz melden, dann versuche ich wieder ein bisschen langsamer zu werden. Vielleicht wird die Predigt dann aber ein bisschen länger. Ich muss ja die Inhalte irgendwie kommunizieren. Matthäus 13, 1 bis 9. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus, setzte sich an den großen See und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in ein Schiff stieg und sich setzte und die ganze Volksmenge stand am Ufer, eine schwimmende Kanzel. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, aber weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufgegangen war, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel in die Dornen. Die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Hörst du mir überhaupt zu? Wenn du in deinen Alltag denkst und heute am Mittagstisch würde dich in der Familie oder unter Freunden jemand fragen, was ist der letzte Gedanke, den du aus deinem Bibelstudium gewonnen hast, der dich in irgendeiner Art und Weise durch deinen Alltag geleitet hat? Könntest du was benennen? Muss nicht gestern sein, kann vor einem Monat gewesen sein. Vielleicht trägt der Gedanke dich schon seit ganzes Jahr mit, aber was ist der letzte Gedanke, die letzte Wahrheit, die du gelesen hast, die du aufgenommen hast, die in dir gearbeitet hat und im besten Fall eine echte Veränderung bewirkt hat? Was war vielleicht die letzte Ermahnung, Zurechtweisung aus dem Wort Gottes, das dich zur Buße geführt hat, wo du getroffen wurdest, ins Nachdenken kamst, dass der Geist dich ins Gebet getrieben hat und du gemerkt hast, hier bin ich auf Abwägen, ich muss umkehren, ich muss um Vergebung bitten, ich will wieder zurück. Was war vielleicht die letzte Wahrheit des puren Glücks, der Freude, der Zusage Gottes, die du gelesen hast, aufgenommen hast und die dein Herz in Jubel gebracht hat, in Anbetung geführt hat, in Dank und dich getragen hat, geleitet hat? Sind da Dinge? Durchdenk sie einmal, vielleicht auch während dieser Predigt, und fragt euch einmal heute beim Mittagessen nicht als Test und wer liest du, wie liest du so die Bibel, sondern als ein gutes, echtes, tiefes Gespräch im Miteinander. Wo hat Gott das letzte Mal zu mir gesprochen? Gott spricht. Der Gott, der dieses Universum durch Worte erschaffen hat. Gott, dieser Gott, der Geist ist, er sprach tatsächlich echte Worte. Ich verstehe 1. Mose 1, dass es akustische Worte waren. Licht und es wurde Licht. Materie und es wurde Materie. Dieser Gott, der sprach in Jesus Christus, er ist es ja, der dieses Universum erschaffen hat, sagt uns Kolosser 1. Dieser Gott spricht heute noch genauso. Nicht akustische Worte, sondern geschriebene Worte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an jemanden denke, der die Macht hat, durch Worte Dinge zu kreieren, dann liegt es höchstwahrscheinlich nicht an dem Wort, das diese Macht hat, dass es in meinem Leben vielleicht wenig bewirkt oder zu wenig zu bewirken scheint. Gut möglich, dass es an mir liegt. Gott spricht und sein Wort erklingt heute. Hörst du es? Jesus, er ist ein Meister der Didaktik, also der Art, wie man lehrt, wie man unterrichtet. Und er bringt seine Wahrheit in so einer klaren, in so klaren Worten, in so einfachen Bildern, dass wir heute Morgen unterwegs hier waren in den Gottesdienst. Meine Kinder fragten mich, Papa, über was predigst du? Und ich sagte das Gleichnis vom Seemann und die sofort alle, aha, verstanden und wissen, sofort können abrufen, ein, zweimal gehört, das ist drin und das bleibt da. Und in diesem Gleichnis erzählt Jesus die Geschichte von einem außergewöhnlichen, lebensverändernden Samen mit einer außergewöhnlichen Kraft. Und was Jesus damit sagen will, ist Folgendes: So wie ein Samenkorn nur aufgeht, wenn man es richtig einpflanzt, so wird auch die gute Nachricht von mir, das Evangelium und mein Wort, dein Leben verändern, wenn du es richtig aufnimmst. Die Gärtnerzeit geht langsam wieder los. Ich weiß nicht, ob ihr schon was gepflanzt habt. Wir noch nicht, aber bald geht's los, wo die ersten Samen wieder in die Erde kommen. Vielleicht ziehst du schon seit ein paar Monaten irgendwelche Gewächse auf und wirst sie bald nach draußen verpflanzen. Und jeder, der gärtnert, weiß ganz genau, ja, der Same ist unterschiedlich. Da gibt es dann 1000 Tomatenarten und sonst noch andere Dinge. Aber wenn etwas nicht funktioniert mit meinem Gewächs, dann brauche ich nicht dem Samen die Schuld geben, dann brauche ich nicht dem Wasser die Schuld geben, sondern dann stimmt irgendwas mit meinem Boden nicht. Klasse 1, 1x1 für jeden Gärtner. Der Boden bringt die Kraft. Da muss richtig gearbeitet werden, vorgearbeitet werden, gepflügt werden, gedüngt werden, gewässert werden, umgegraben werden oder Permakultur auch nicht umgegraben werden. Ich will jetzt keine Diskussion eröffnen. Die Gärtner streiten sich da ja, was richtig ist. Aber der Boden ist entscheidend. Und Jesus gibt uns eine immense Verantwortung mit diesem Gleichnis, weil er sagt, mein Wort hat Kraft, lebensverändernde Kraft. Geht der Same auf, hörst du mir zu. Denn wenn du zu mir kommst, wird sich dein Leben auf wunderbare Weise verändern. Immer. Immer. Es kam noch nie ein Menschen mit dem richtigen Boden, mit dem richtigen Herzen zu Jesus und ist leer, tot oder in Hoffnungslosigkeit und Kraftlosigkeit wieder gegangen. Dieses Wort hat Kraft. Aber damit es geschieht, musst du mir zuhören. Schauen wir uns einmal vier Dinge hier an. Den Sämann, dann den Samen, dann den vierfach unterschiedlichen Boden und am Ende die Frucht. Übrigens, ich habe die Predigt zuerst genannt, das Gleichnis vom Ackerboden oder vom vierfachen Ackerboden, bis ich tiefer in den Text schaute und merkte, Moment, das steht in vielen Bibelübersetzungen falsch. Das ist nicht das Gleichnis vom Ackerboden, es ist das Gleichnis vom Sämann. Jesus sagt es selbst, wie wir gleich sehen werden. Vers 3, siehe, der Sämann ging aus, um zu sehen. Also um es ein für alle Mal klarzustellen, nicht der Sämann, der Kapitän, sondern der Sämann, also der, der sät, der Samen aussät. Zumindest bei meinen Kindern hat es schon mal jemand falsch verstanden, dass es irgendwie ein mediterranes Meeresgleichnis wäre vom Sämann, der dann plötzlich doch gärtnert. Nein, der Sämann, das Wort gebrauchen wir nicht mehr. Wir würden sagen Bauer oder darf man politisch korrekt vielleicht auch nicht mehr sagen, der Landwirt, der Sorge trägt für ein Feld. Der Sorge trägt für einen Acker, ein Landwirt, der ein Stück Land hat oder viel Stück Land hat und der aus diesem Land einen Ertrag hervorbringen möchte. Jetzt sehen wir es überall bei uns herum. Die Landwirte sind auf ihren Maschinen, pflügen, das ist schon passiert. Die Egge wird draufgeschraubt, Samen werden ausgesät. Der Boden, die letzte Behandlung kommt dorthin. Und dann wird jetzt ausgesät, damit irgendwann im Juni, August, September, je nachdem, was ausgesät wird, Ertrag da ist. Und wahrscheinlich geht es euch wie mir, wenn man irgendwann im Hochsommer durch die Felder fährt oder läuft und da hängt alles. Die Äste biegen sich, die Ähren neigen sich, der Mais hängt da. Ein wunderbares Bild. Und Jesus nimmt dieses Bild und sagt, ein Sämann geht aus, um zu sehen. Achtung, hier beginnt es. Die Initiative, die Verantwortung trägt nicht die Ehre, trägt nicht der Same, trägt nicht der Boden. Der handelt, der Akteur in dem Ganzen, ist der Landwirt, ist der Bauer, ist der, der ausgeht und ein Feld bestellt und sät. Er ging hinaus, um zu sehen. Merkt ihr das? Er verlässt seine Wohnung, sein Haus und er geht raus in die Welt und sät dort aus. Er ist der Akteur in dem Ganzen. Und er streut guten Samen aus, denn er wird durch diesen Samen, den er ausstreut, sein Reich bauen, seine Herrschaft errichten. Er wird ausstreuen und dieser Landwirt wird dafür sorgen, dass das, was er ausstreut, vielfach Frucht bringt, sonst ist es ein schlechter Landwirt. Ein Landwirt, der einen Samen gibt und einen Samen wieder zurückbekommt als Ertrag, der würde sich jeder den Kopf langen und sagen, was machst du da? Iss ihn doch gleich auf, das bringt doch überhaupt nichts. Und am besten der Same, der geht einfach in der Erde unter und da kommt gar nichts. Das wäre ja sogar Verschwendung. So ein Sämann ist Gott nicht. Gott hat ein Ziel und Gott baut sein Reich und dieses Reich wird dadurch gebaut, dass er sein Wort, seinen Samen ausstreut. Wer ist dieser Sämann? Jesus, er sagt es selber in 13, Vers 18. Da ist schon das nächste Gleichnis, das sehr ähnlich ist wie unser Gleichnis, vom guten und vom schlechten Ertrag. Und hier sagt uns Jesus, wen er als Sämann bezeichnet, 13, Vers 18. Entschuldigung, nicht 13, Vers 18, sondern 13, Vers 37. der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Seemann, der Landwirt in diesem Gleichnis ist Jesus selbst. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast. Ich weiß nicht, ob du diesen Jesus wirklich kennst. Aber da draußen schwirren so viele seltsame Meinungen. Und da draußen, damit meine ich nicht in der Welt, sondern in den Gemeinden über diesen Jesus, dass ich kurz aus einem alten Lied zitieren will, wer Jesus wirklich ist. Philipp Friedrich Hiller, ein wunderbarer Liederschreiber, er schrieb in einem bekannten alten Kirchenlied, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrscher dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. So stellt uns Gottes Wort Jesus vor. Er ist nicht der Bettler, der vor der Tür steht und sagt, bitte lass mich ein. Bitte, hat irgendjemand Raum? Will irgendjemand vielleicht Gemeinschaft mit mir haben? Er ist der König dieser Welt. Er hat alles erschaffen. Und ob du es willst oder nicht, er hat dich in die Existenz gesprochen. Er hat dich gemacht. Er hat dich gewollt. Und er steht nicht einfach nur klopfend vor der Tür, er ist der König und er ist der Seemann und er wirft seinen Samen. Und in diesem Gleichnis sehen wir, er wirft ihn geradezu verschwenderisch. Er legt nicht einfach nur ein Samenkorn in die Erde, er greift in den Beutel und er wirft in diese Welt hinaus seinen Samen, dass er überall hinfällt. Auf fruchtbaren Boden, auf dornigen Boden, auf steinigen Boden und auf den Weg, weil er Macht hat ohne Ende und Herrlichkeit ohne Ende. Und diese Welt ist erfüllt mit seinem Wort und mit seiner Herrschaft. Und sein Reich breitet sich aus, Stunde für Stunde und Tag für Tag. Viele Menschen sehen es nicht, denn es ist kein Reich aus Fleisch und Blut. Es ist aber sein Geist, der wirkt und der Herzen erneuert. Das ist der Seemann. Der Seemann ist es, der diesen Samen ausstreut, und der Seemann ist es, der sagt, wir haben es ja am Ende vom Gleichnis gelesen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und hier geht es nicht um unser Organ. Jeder von uns hat Ohren und wir sehen es gerade, alle von uns können hören. Er meint die Ohren unserer Seele. Hörst du mir zu? Ich werf den Samen aus in überschwänglicher Fülle, geradezu verschwenderisch, weil ich unendliche Kraft habe, werfe ich es hinaus. Aber hörst du mir zu? Was konkret ist dieser Same? Jesus erklärt es ja selber in diesem Gleichnis. Es ist eines der wenigen Gleichnisse, das Jesus selbst deutet für uns. Und es ist das Schöne hier. Er sagt selber, dass dieser Same das Wort Gottes ist. Es ist das geschriebene Wort Gottes, das ausgeworfen wird, das gepredigt wird, das gelesen wird und das gehört wird. Und dieses Bild vom Samen ist so treffend, denn ein Same ist klein und unbedeutend. Lagert man irgendwo in einem Sack, irgendwo in der Ecke, niemand beachtet es groß und irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, dann nimmt man diesen Samen, der so unscheinbar und klein ist, und wirft ihn hinaus aufs Feld. Ich habe den Eindruck, genau so begegnet jeder in erster Linie Gottes Wort, wenn er beginnt, es zu lesen oder zu hören. Ein Buch unter vielen. Ein Buch unter Tausenden und Millionen von Büchern da draußen. Einige nette Geschichten. Auf jeden Fall die Bergpredigt, die ist wichtig. Die Utopie dieser Bergpredigt im Rallyeunterricht, wer hat nicht davon gehört? Albert Schweitzer und Co., ja. Diese Utopie mit diesen Idealen, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber ein Buch unter vielen, eine Wahrheit unter vielen. Oh, du liest die Bibel, nett. Ich lese den Koran. Ich lese diese Schriften. Ich lese Richard David Brecht oder wen auch immer. Ein Buch unter vielen, eine Wahrheit unter vielen. So wirkt Gottes Wort. Aber Jesus sagt, dieser Same, der so klein ist, es ist der einzige Same in dieser Welt. Es ist das einzige Buch in dieser Welt, dass, wenn es auf fruchtbaren Boden fällt, immer aufgeht, immer wirkt, immer ermahnt, ermutigt und auferbaut, weil es seine Wahrheit ist, die vielleicht treffendste Beschreibung vom Wort Gottes finden wir in Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Hier heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Lass mich dir die Frage stellen, ist für dich Gottes Wort lebendig und wirksam? Ich sage nicht, ist es immer lebendig und wirksam. Jeder Gläubige hat Zeiten seines Lebens, wo er sich hinsetzt und dieses Buch öffnet und er liest und es entsteht nichts. Es ist Dürre. Wer das nicht kennt, komm bitte zu mir und verrat mir dein Geheimnis. Aber so, wir sind Menschen, wir sind endlich, wir sind gefallen, auch wenn wir gerettet sind. Und es gibt Zeiten, da verstopft die Sünde diesen Zugang oder Sorgen oder Dinge auch immer, wir schauen sie uns gleich an, aber dieses Wort ist lebendig und wirksam. Kennst du diese Kraft? Das heißt weiter, es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Jetzt wird es ein bisschen schwierig hier für uns, westliche Welt, wir können nicht mal mehr Blut sehen oder irgendwas. Aber es ist ein Bild aus dem Militär, das heißt, es ist ein Schwert, das so scharf ist, dass wenn es angelegt wird, nichts diesem Schwert widerstehen kann und mit dem fein säuberlich bis ins Knochenmark hinein gearbeitet werden kann. Nehmen wir vielleicht lieber die Medizin, dann ist es nicht ganz so krass, dieses Bild. Es dringt in unser Innerstes, Innerstes heißt es weiter, ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt uns selbst, es hat eine Kraft, eine Schärfe, dass es bis in die tiefsten Kammern unserer Seele gelangt und dort hinein arbeitet, nicht um zu zerstören, nicht um kaputt zu machen und zu töten, sondern um lebendig zu machen. Kennst du diese Kraft? Oder kennst du es nur vom Hörensagen? Der Seemann, er tritt auf und er wird aktiv und er wirft aus. Übrigens, in diesem Moment ist der Seemann hier und an Millionen anderen Orten auf unserem Globus, wo heute sein Wort gepredigt wird, gelesen wird, und er wirft den Samen aus. Hörst du das und merkst du das? Oder ist da kaputter Boden? Und damit sind wir beim Hauptthema, dem Boden. Vierfach ist der Boden hier. Und in gewisser Weise zeigt uns dieses Gleichnis, mein lieber Leser oder Zuhörer, bist du dir bewusst, dass du eigentlich nur eine Nebenrolle spielst? Von all den Dingen, die da sind, ist der Vergleich mit uns, den Zuhörern, der unbedeutendste. Wann bist du das letzte Mal an einem Feld vorbeigelaufen, wo die Ähren hängen und über die Apfelwiese, wo die Früchte bis zum Boden runterreichen, und hast gesagt, schau dir nur den Boden an. Herrlich. In der Regel sehen wir es nicht. Der Boden ist uns völlig egal, außer du bist vielleicht Gärtner und hast ein besonderes Auge dafür. Aber der Boden ist unbedeutend. Es ist Boden. Es ist Humus. Das gibt es überall. Das ist nichts Besonderes. Und dieses Gleichnis sagt uns, der Boden seid ihr. Aber wenn man genau hinschaut, so unbedeutend der Boden sein mag, vor allem in Relation zu dem Seemann, ist der Boden entscheidend. Absolut entscheidend. Ich bin seit ein paar Jahren auch Hobbygärtner, klappt mal mehr schlecht als recht. Und ich habe irgendwann angefangen, einen Kompost anzulegen. Zuerst ging es völlig schief. Ich habe einfach frisches Zeug genommen und da Kompostwürmer reingeschmissen und dann waren alle tot oder zumindest weg, weil die damit nichts anfangen konnten. Und langsam habe ich mich ein bisschen mehr hineingelesen und geschaut und gemerkt, das ist der Gamechanger in dieser ganzen Sache. Ich kann mir die besten Samen kaufen, ich kann gießen, wie viel ich will. Wenn da dieser lehmige, schwere Boden aus dem Osthalbkreis ist, da wächst schon was, aber die Kraft, die wirkliche Frucht wird nicht kommen, zumindest bei den meisten Gewächsen nicht. Und deswegen stehe ich jedes Jahr im Frühjahr im Garten und buddel um oder probiere mich aus und schmeiß neuen Kompost, der mittlerweile funktioniert, drauf, dünge noch ein bisschen nach, setz Brennnesselsud an und was es da nicht so alles gibt und versuche diesen Boden fruchtbarer zu machen, mit diesem Boden zu arbeiten. Und genau dazu kommt Jesus jetzt und er hält uns den Spiegel seines Wortes vor Augen und sagt, ich werf den Samen aus, vertrau mir, in diesem Moment. Und mein Same hat eine ungeheure Kraft. Aber stell dir die Frage, welcher Boden bin ich? Warum passiert da nichts oder warum passiert da sehr viel? Jeder von uns empfängt das Wort Gottes in einer anderen Art und Weise. Achtet bitte auf eine Sache. Beim Lesen dieses Textes, dem darüber nachsinnen, und ich hörte mir auch eine Predigt darüber an, stieß ich einmal auf folgenden Gedanken. Und ich hatte früher schon eine Ahnung, irgendwas läuft hier schief, aber ich konnte es nicht direkt formulieren. Wenn wir mal einfach in Deutschland in die Städte und Dörfer schauen, wo Kirchen und Gemeinden sind, werden wir viele Gemeinden heute finden, die dieses Gleichnis komplett falsch herumgedreht haben in ihrer Art und Weise, wie sie Gottes Wort verkündigen. Und ich will uns reflektieren lassen, in unserem Dienst drehe ich dieses Gleichnis vielleicht auch um. Ich glaube, die meisten Gläubigen, die heute Gemeinden gründen oder Gemeinden bauen, oder lass es uns sagen, viele oder manche, müssten eigentlich das Gleichnis folgendermaßen erzählen. Der Seemann ging aus, um zu sehen. Und er warf den Samen, aber nichts entstand. Also nahm er einen anderen Samen und warf den Samen, aber nichts entstand. Also nahm er nochmal einen anderen Samen, warf den Samen, aber nichts entstand. Und dann beim vierten Mal nahm er den Samen, einen anderen warf ihn und endlich wuchs etwas. Wisst ihr, was wir tun? Wir schauen unsere Kultur an, unseren Zeitgeist, die Art, wie wir denken, häufig. Und dann kommt da Gottes Wort und es ist so unpassend. Das spricht Dinge aus, die anecken, die nicht zum politischen oder gesellschaftlichen Kurs passen oder zum Zeitgeist. Und dann sagen wir, vielleicht sollten wir weniger vom Zorn Gottes reden und mehr die Liebe betonen. Vielleicht sollten wir diese ganzen altertümlichen Begriffe, Sünde, Buße, all dieses Zeug anders formulieren und einfach von Glaube nur sprechen oder von bring ihm deine Last. Lasst uns doch beginnen, das Ganze zu kontextualisieren, so nennt man es dann und so lehrt man es mittlerweile in den meisten Bibelschulen, kontextualisieren, dass die Leute einen möglichst niederschwelligen Zugang zu Gottes Wort haben, dass wir sie nicht verstören mit dieser Botschaft und sie das viel leichter verstehen können. Und ich verstehe den Gedanken dahinter und er ist absolut richtig. Wir müssen die Sprache unserer Zeit sprechen. Luther sagt es, wir müssen dem Volk aufs Maul schauen, begreifen, wie denken die Menschen. Aber wir können nicht die Wahrheit verändern. Die Wahrheit ist der Same und die ist seit 2000 oder 3000 Jahren gleich. Sondern wir müssen schauen und predigen, dass der Boden sich verändert. Dass der Boden anders wird. Und genau das tut Jesus jetzt hier. Und wir tauchen ein in diese vier verschiedenen Böden. Die erste Art von Boden finden wir in Vers 4. Und als er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Der erste Boden, von dem hier gesprochen wird, der Boden ist hart. Hart geworden und Vögel kommen, haben leichtes Spiel, da liegt es da, einfach nur ein festgetrampelter Boden, kommen her, fressen es auf und fliegen wieder weg. Verhärtete Wege. In dem antiken Israel war es häufig so, es gab ja keinen modernen Straßenbau, wie wir das heute haben, und auch gar nicht die Baumittel dazu, dass sich Feld an Feld reihte und die Menschen begannen einfach zwischen den Feldern hindurchzulaufen und nach Jahrzehnten oder vielleicht Jahrhunderten dieses Darüberlaufens war dieser Boden so festgestampft, so festgetrampelt, dass es nahezu unmöglich war, noch mal irgendwas Fruchtbares da herauszubekommen, außer eben mit enormem Aufwand. Wenn also der Samen hierher fiel auf diesen betonharten Boden, konnte er nicht tief in den Boden hineingelangen. Prallte ab, blieb an der Oberfläche liegen und Vögel würden kommen und es einfach wegfressen. Jesus sagt uns, dass diese Vögel, die kommen, ein Bild für Satan sind. Die Lieben, das sollte uns erschüttern. Erschüttern und in eine extrem warnende oder gewarnte Haltung bringen. Jesus sagt, wenn es einen Samen gibt, der ausgestreut wird, wenn hier Gottes Wort ist und es wird gelesen oder gehört, aber es prallt auf unvorbereiteten Boden, dann kommt Satan und er nimmt es weg, er reißt es weg. Er muss es nicht mal reißen, er muss es einfach nur aufheben, weil es nicht verwurzelt ist. Satan ist eine Realität. Er ist wie ein Dieb, der nicht die Brieftasche aus dem Gesäß nehmen will, aus der Gesäßtasche, sondern uns das Evangelium aus den Ohren nehmen möchte. Und es gibt nichts Schlimmeres, als zu entdecken, dass man beraubt wurde, ohne es zu merken. Und erst viel später merkt man, da ist irgendwas, ist doch weg, irgendwas ist weg, irgendwas stimmt hier nicht in meinem Leben. Es ist eine Person, die das Evangelium wahrnimmt und hört, aber bevor etwas geschieht, wird es einfach weggetragen. Es kann sein, dass es hier wirklich dieser hartgesottene Skeptiker ist, der mit verschränkten Armen in den Reihen sitzt, sich das Ganze anhört und über sich ergehen lässt, da rein, da raus und sofort wieder weg. Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier einfach nur den Skeptiker im Blick hat. Er redet dieses Gleichnis an seine Jünger in erster Linie, denn das Volk versteht es gar nicht. Ihre Herzen sind verhärtet, nachzulesen hier im Mittelteil unseres Gleichnisses ab Vers 10. Er richtet dieses Gleichnis in erster Linie an seine Jünger und erzählt es auch seinen Jüngern und warnt sie damit und sagt, euer Herz kann ein festgetrampelter Weg sein und die Wahrheit, die ausgegossen wird, kann weggenommen werden. Wie sieht es in der Realität aus? Da sitzt ein Mensch, vielleicht ein Gläubiger, vielleicht ein Suchender, vielleicht ein Skeptiker und der liest Gottes Wort. Er klappt das Buch zu, er legt es zur Seite, steht auf und geht ans Tagwerk. Da war was da und das, was er gelesen hat, hat Kraft, immer Kraft. Aber es ist nicht ins Herz gekommen und er geht sein Tagwerk und die Bibel sagt, hier passiert nichts, nicht einfach gar nichts. Es passiert immer etwas Aktives, wenn Gottes Wort gelesen oder gehört wird. Und wenn es nicht in unser Herz gelangt, ist Satan da und nimmt es weg. Entweder Gott wirkt, und der Boden ist richtig und der Same geht auf oder Satan kommt und nimmt es weg. Ihr Lieben, lasst uns das bei unserem nächsten Bibellesen vor Augen haben. Es passiert nichts. Entweder es schlägt Wurzeln oder Satan nimmt es weg. Immer. Immer. Und sobald die Bibel geschlossen oder die Predigt verklungen ist, sind die Worte vergessen. Jesus wird das später erklären in 13, Vers 19 und sagt, so oft, also immer, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht, Achtung, versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in dein Herz gesät war. Das Verstehen, das Begreifen spielt also eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass in jedem Land und auf jedem Kontinent, wo in den letzten Jahrtausenden und Jahrhunderten Gottes Wort hingebracht wurde, Missionare hinkamen, wisst ihr, was das allererste war, was entstand, in der Regel noch vor den Krankenhäusern und Einrichtungen, nachdem Gemeinden gegründet waren? Schulen. Überall. Überall in dieser Welt. Warum? Weil Gottes Wort gelesen und gehört werden soll und verstanden werden soll. Es muss durch diesen Apparat da oben gehen und begriffen werden und dann kann es erst ins Herz gehen. Was nicht in unserem Kopf ist, kann nicht in unser Herz. Und deswegen war es immer ein Anliegen von Christen, Kinder und manchmal auch Erwachsene, wenn sie das in ihrer Kindheit versäumt haben, zu bilden, zum Denken anzuregen. Ihnen die Gesetze der Logik und der Grammatik beizubringen, dass Gottes Wort wirken kann. Das Problem ist nicht der Same, das Problem ist der Boden. Dass er von dem Boden unseres harten Herzens fallen kann und vom Teufel weggenommen wird. Wie tragisch, wie tragisch. Nachdem wir den ersten Boden angeschaut haben, Körner auf dem Weg, jetzt der zweite Boden, Körner auf steinigem Boden. In Versen 5 und 6 heißt es, Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. In Israel haben wir eine Topographie, wo wenig fruchtbare Erde direkt wirklich an der Erdoberfläche ist. Es ist viel felsiger Boden, vor allem im jüdischen Hochland und in anderen Gebieten ist viel Felsen. Und was nach einem guten Boden aussehen mag, man muss nur einmal den Spaten reinstechen und merkt, hui, nach einer ganz kleinen Schicht Humus oder Erde, da kommt schon viel Felsen. Und was passiert, das ist hochinteressant, wenn auf diese Stellen ein Same fällt, geht dieser Same viel schneller auf, wie der Same, der eigentlich auf dem guten, fruchtbaren Boden landet. Warum? Jesus sagt es uns hier, die Sonne geht auf, sie erwärmt den Boden und dieser Boden wird durch den Stein viel schneller warm. Und der Same geht auf. Und im ersten Moment meint man zu sehen, wow, guck mal, siehst du da drüben die Stelle, alles wächst. Das geht richtig in die Höhe. Wunderbar mit anzusehen. Spektakuläres Wachstum. Aber da der Boden nur wenige Zentimeter tief ist, gelangen die Wurzeln schnell an den Stein. Die Sonne kommt und strahlt ein paar Stunden auf den Boden und alles ist trocken. Und nach einer kurzen Zeit liegt alles am Boden. Und links und rechts beim fruchtbaren Boden, da kommen langsam erst aus dem tieferen Erdreich die Pflanzen, die später Frucht bringen werden. Die Pflanze hat keine Chance zu überleben. Sie stirbt schnell ab. Ich liebe Bücher, ich lese sehr, sehr gern. Ich habe nur eine sehr schlechte Angewohnheit, eine schreckliche Angewohnheit. Ich fange Bücher an zu lesen und vertiefe mich darin, aber ich lese kaum ein Buch fertig. Meine Frau kann ein Lied davon singen, so alle 1 bis 2 Monate kommt so eine Bücherladung auf die Treppe Richtung Büro vom Schlafzimmer und dann ist wieder alles weg, was ich da so angeschleppt habe an angefangenen Büchern und dann staut sich wieder alles an. Keine gute Angewohnheit. Aber genauso wie vielleicht viele, ich habe viele von euch schmunzeln sehen, ich glaube, ihr kennt es auch, vermute ich mal. So wie man ein neues Buch bekommt und sagt, boah, das ist es, der Ratgeber oder die Geschichte, die ich immer lesen wollte. Und man steigt enthusiastisch ein und man liest und hört nicht auf. Vielleicht die Uhr geht immer mehr in die späten Stunden. Und dann liest man bis zum Drittel, bis zur Hälfte, denkt, oh, kenne ich schon. Ja. Und irgendwann liegt das Buch. Wow, neues Buch. Und man beginnt, das ist ja, und plötzlich, wow. Und das nächste Buch. Und so geht der Kreislauf weiter und weiter und weiter. Und vieles wurde angefangen, kaum was wurde beendet. Genau dieses Bild gebraucht Jesus hier und sagt, hier ist ein Mensch und der hört das Evangelium. Der hört Gottes Wort und er beginnt mit einer echten Freude, einem echten Enthusiasmus und er ist wirklich begeistert, Jesus kennenzulernen. Dann, nach Monaten oder Wochen oder Jahren, da verblasst diese anfängliche Begeisterung. Und aufgrund ihres Interesses vielleicht an Jesus, da fangen vielleicht Freunde, Familie, Kollegen an, sie seltsam anzuschauen, wenn sie von diesem Jesus reden, plötzlich auf Abstand zu gehen. Das ist auch einer von diesen komischen Sektieren vielleicht. Wofür hält er sich? Ja, natürlich jetzt hier mit seinem Jesus, der Heilige. Und plötzlich merkt man, das ist ja ziemlich schwer. Irgendwie war es früher leichter. Oder dann liest man weiter und taucht drin ein und dieser Enthusiasmus ist schnell vorbei, weil plötzlich merkt man, Gott spricht ja in mein Leben und der sagt ja, ich muss mich ändern. Der sagt mir, mein Leben, wie ich es gelebt habe, ist falsch und ich will mich eigentlich gar nicht ändern. Oder Gott beginnt zu erziehen und schickt Prüfungen ins Leben. Voller Enttäuschung sagt man, wenn das Gott ist, dann tschüss. Ist mir ja vorher schon besser. Was will ich jetzt damit? Das christliche Leben wird verworfen. Diese Menschen, diese Hörer haben nicht durchdacht, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Was es kostet, dafür zu sein, wofür Jesus ist. Und gegen das zu sein, wogegen Jesus ist. Und ihr Wunsch, Jesus kennenzulernen, entpuppt sich als oberflächlich, als kurzlebig. Und sie sind nicht gefestigt genug, um durchzuhalten, um es zu Ende zu bringen. Jesus erklärt es später selbst in den Versen 20 und 21. Und das sind tragische Worte. Bei dem aber, auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, Achtung, und sogleich mit Freuden aufnimmt. Lieben, das sind Leute, die kommen hier vielleicht rein, bei uns oder in anderen Gemeinden oder beginnen die Bibel zu lesen, ein Kollege, und sagt, das ist unglaublich, was ich da höre, erzähl mir mehr, ich will mehr davon wissen. Wer ist Jesus, was hat er getan? Das ist das Evangelium und das sind die Leute, wo du begeistert bist und vielleicht danach erzählst, ich hatte ein Gespräch, das war so gut. Lass uns beten für die Person. Ich glaube echt, der hat es begriffen. Der will Jesus nachfolgen. Und was sagt Jesus in Vers 21? Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Ein Mensch des Augenblicks. Und das ist leicht. Es ist leicht, ein Mensch des Augenblicks zu sein. Kurze Begeisterung zu verspüren. Die Frage ist, wie trage ich das weiter? Wie wird es fest? Nicht ein Mensch des Augenblicks, sondern ein Mensch der Treue zu sein. Und Jesus erklärt es dann selbst. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, wo ich den Eindruck hatte, diese Person hat das Evangelium wirklich verstanden. Tief verstanden, nicht so ein oberflächliches, Jesus liebt dich und er starb für deine Sünde, sondern wirklich gehört und durchdacht. Und nach einiger Zeit im Gespräch, da kam die Person und sagte, ich habe es mir durchdacht. Ich habe angeschaut, was die Nachfolge bedeutet und mir ist der Preis zu hoch. Ich komme nicht mehr. Und tatsächlich kam nicht mehr. Und mich hat es tief, tief getroffen, weil da jemand war, der definitiv, da begann was zu wachsen. Und dann wurde ein Cut gemacht und gesagt, ich möchte nicht mehr. Der dritte Boden, Körner unter den Dornen. Vers 7. Anderes aber fiel in die Dornen. Und die Dornen schossen auf und erstickten es. Jesus sagt später selber in Vers 22, er erklärt, was diese Dornen sind. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Ich bin mir ganz sicher, dass Boden 1, Körner auf dem Weg, bei uns in unseren Breitengraden hier vorkommt. Körner auf steinigem Weg mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, bei uns in der westlichen Welt ist das der Boden Nummer 1, der vorliegt. Körner unter den Dornen. Zunächst scheint es der Pflanze gut zu gehen. Sie wächst. Gottes Wort wird gehört, gelesen und da entsteht was. Das Leben verändert sich vielleicht sogar schon etwas. Aber plötzlich, da kommt Konkurrenz auf. Und diese Konkurrenz ist ziemlich mächtig und ziemlich gemein. Wer von euch schon mal mit Dornen und Disteln zu tun hat, weiß das. Brombeeren, das Schlimmste, was es gibt. Also die wilden, schmecken lecker. Aber wenn die erstmal da sind, vergiss es. Das kommt und wuchert und überwächst alles. Und du kannst alles wegreißen, warte ein paar Wochen und es wächst wieder drüber. Ich war so naiv und habe Zitronenmelisse und Pfefferminz mitten unter die Kräuter gesät. Es gibt keine anderen Kräuter mehr. Da gibt es nur noch Pfefferminz und Zitronenmelisse. Alles andere ist tot. Alles überwachsen, alles überwuchert. Und diese junge Pflanze, die das Wort Gottes hört, kann nicht mit den Dornen konkurrieren, die neben ihr wachsen. Das ist wie die Geschichte von einem jungen Mann, der sagt, Liebling, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich mehr liebe als alles andere auf dieser Welt. Willst du mich heiraten? Ich weiß, ich bin nicht so reich. Ich habe kein so großes Haus oder kein so schönes Auto wie Max Müller, aber ich liebe dich von ganzem Herzen. Und die junge Frau antwortet, auch ich liebe dich von Herzen, aber erzähl mir mehr von Max Müller. So geht's uns. Oh, interessant, da ist was, das ist interessant, das ist attraktiv, das ist spannend. Ich habe mein Leben gelebt und ich lebe vielleicht in Sorge, mir ging es nicht gut. Ich durchlebe eine Depression, ich durchlebe eine Ehekrise oder eine Krankheit. Oder ich erlebe den Todesfall auf der Arbeit und ich merke, plötzlich lese ich was und es hat Substanz. Das geht in die Tiefe, das spricht in mein Leben und man liest es, man lässt es auf sich wirken und taucht hier hinein. Und dann kommen andere Dinge. Und sie überwachsen, überwuchern das Ganze. Und das Herz, es hängt sich an diese Dinge. Jesus, er benennt es ja direkt. Er sagt, die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Es bringt keine Frucht. Besitz, Status ist viel wichtiger. Und deswegen geht dieser Same wieder ein. Diese Person erkennt nicht, dass die Sicherheit, der Trost, die Anerkennung und die Macht, die sich aus der Erkenntnis von Jesus ergibt, jeden Schatz, den die Welt zu bieten hat, um ein Vielfaches übersteigt. Und sie legt diese Jesus-Sache, hängt sie wieder an den Nagel und lebt das Leben weiter wie bisher. Und dann kommt der letzte und der vierte Boden. Es ist ein Korn, ein Same, der auf fruchtbaren Boden fällt. Vers 8, anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Diese Art von Wachstum ist alles andere als alltäglich. Selbst für uns in der modernen Landwirtschaft mit unseren modernen Methoden, da sind so derart große Erträge alles andere als selbstverständlich, wie das, was Jesus hier bringt. Und vor allem auch für die Zeit der Antike gilt das, dass aus einem Same das Hundertfache entsteht. Ich meine, stell es dir vor, eine Kartoffel gleich 100 Kartoffeln. Das wäre unglaublich. Ich bin so kein so guter Gärtner, aber zumindest bei mir klappt sowas nicht. Und Jesus sagt, das eine hat eine so überwältigende Frucht, dass man das einfach nur als übernatürlich bezeichnen kann. Das andere, es hat 60-fach, was immer noch viel, viel Frucht ist. Und das andere 30-fach. Und Jesus wertet hier nicht und sagt, guckt, dass ihr alle 100-fach seid. Auch wenn es natürlich unser Ansporn sein soll, ihm nachzufolgen und viel Frucht zu bringen. Aber der Punkt ist einfach, der Same, der auf den richtigen Boden, der in das richtige Herz fällt, er wird mehr produzieren. Er wird etwas hervorbringen, ein Wachstum, das nicht alltäglich ist. Und Jesus möchte, dass wir begreifen, hier geschieht etwas Übernatürliches. Wenn das Evangelium von jemandem gehört wird und wenn das Wort Gottes von einem Menschen gelesen wird, der es wirklich hört, der es wirklich versteht und aufnimmt und der dann wirklich danach handelt, was er sagt, hier geschieht Wunderbares, was wir mit menschlichen Begriffen überhaupt nicht erklären können. Es ist ein Mensch, der in der Nachfolge steht. Ein Mensch, der begreift, nichts in dieser Welt hat auch nur annähernd den Reichtum, den Jesus hat. Nichts in dieser Welt ist es wert, dass ich es als höher achte wie diesen Jesus, den König der Könige. Als Junge, da war ich oft in der Bibliothek. Ich war in der Musikschule in Heubach und hintenrum konnte man direkt zum Schloss und in die Bibliothek gehen. Und dort leite ich heimlich Bücher aus. Witzig eigentlich, normal wollen das die Eltern. Ja, meine Eltern wollten es auch, nur nicht die Art von Büchern. Blueberry und Prinz Eisenherz Comics, es gibt wirklich erbaulichere Literatur. Aber ich packte das dann immer in meinen Bratschekasten hinten rein. Der war dann ziemlich schwer, diese A4-Hefte. Und dann kam ich rein und ich weiß es noch, alles in die Ecke, alles war egal. Ab auf diesen Lesesessel im Zimmer und dann wurde gelesen, bis alles durch war. Und wenn ich durch war, wieder von vorne bis in die Nacht, morgens aufgewacht und es ging weiter, das hat mich gepackt. Ich vertiefte mich hinein, völlig hineinversunken und zumindest für den Augenblick völlig glücklich. Diese Art von Herz, von Begeisterung meint Jesus in Bezug auf sein Wort. Die Menschen mit fruchtbarem Boden, das sind Menschen, die hören nicht einfach nur was. Die sitzen im Gottesdienst, nehmen es dankend zur Kenntnis, nicken es ab und gehen nach Hause. Die machen nicht ihre stille Zeit und lesen es, sagen, ah, interessant, klappen das Buch zu und gehen weiter. Es sind Menschen, die Gottes Wort hören und in denen Gottes Wort bleibt. Wie geht das? Lass uns einmal in Psalm 1 gehen. Ein herrlicher Psalm, der vor diesen 149 anderen Psalmen die Richtung setzt, wie dieses Buch der Psalmen gelesen werden soll. Und was wird hier über die Art gesagt, wie Gottes Wort gelesen, aufgenommen werden soll, dass es echt was bewirkt, einen wirklichen Unterschied macht? Glückselig der Mann, Psalm 1, Vers 1, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Also glücklich der Mensch, sagt der Psalmist, der seine Gedanken, seine Denkweisen und Gewohnheiten nicht ausrichtet nach dem Zeitgeist, nach der Art, wie die Menschen, die Gottlosen, denken und leben, Vers 2, sondern, jetzt kommt der Gegensatz, seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Dieses Wort Lust, das ist Freude, Glück, Begeisterung. An was? Am Gesetz des Herrn. Wisst ihr, was der Psalmschreiber zu dieser Zeit um vielleicht 1000 vor Christus plus minus meint mit dem Gesetz des Herrn? Die 5 Bücher Mose in erster Linie. Der seine Lust, seine Begeisterung hat an diesem Gesetz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du 3. Mose liest. So viel Lust und Begeisterung ist bei mir nicht immer da, weil ich den Eindruck habe, was sagt es mir? Was tut es denn mit mir? Aber der Psalmist sagt, hab deine Freude und Lust daran. Und was wird der tun, der diese Begeisterung dafür hat, weil er weiß, ich habe den wertvollsten Schatz in meiner Hand und über sein Gesetz sinnt oder über sein Gesetz nachdenkt oder ein neuerer Begriff, den wir in unserer Kultur haben, der über sein Gesetz meditiert. Tag und Nacht. Was ist dieser fruchtbare Boden? Es ist ein Mensch, ein Gläubiger, der sagt, Gott, ich weiß, dieser Same wird alles verändern. Dein Wort wird in meinem Leben zerschneiden, was zerschnitten werden muss. Herausnehmen, was herausgenommen werden muss und ergänzen, was entstehen soll. Und deswegen gib mir dieses Wort. Ich werde es lesen. Ich werde es behalten. Versteht ihr, das Lesen ist nicht irgendein übernatürlicher Akt. Irgend so eine okkulte Praktik von, okay, ich lese es und dann passiert irgendwas. Es ist etwas ganz Mechanisches erstmal, zu lesen und aufzunehmen und zu durchdenken. Und ich glaube, dieser Punkt vom Psalm 1, nachsinnen, denken, wir können es kaum noch. Generell in unserem Leben, aber insbesondere in Bezug auf Gottes Wort, weil wir diese Stunden und Zeiten der Ruhe kaum noch haben. Wir werden bombardiert mit Ablenkung. Da gibt es eine ganze Industrie draußen, die ihr Geld damit verdient, dass wir abgelenkt sind. Meine Generation, jünger oder vielleicht auch ein bisschen älter, lasst mich raten, euch geht es so wie mir. Ich sitze im Auto, was ist das Erste, was ich mache? Podcast oder selbst Predigt. Schön und gut. Aber wir meinen manchmal, ich muss möglichst viel hören. Da müssen Stunden an Material von Audio oder vom Gelesenen in mich hinein. Und je mehr ich einfach höre oder lese, desto mehr entsteht da. Aber Jesus spricht von Samen und von einem Samen, der aufgeht. Warum gleich 1000 Wahrheiten? Nimm doch eine. Eine einzige, die du gelesen hast und wo du sagst, Herr, und diese Wahrheit, die ich gelesen habe, die merke ich mir. Diesen Vers, den merke ich mir. Ich lese ihn 10-mal gleich. Und jetzt bitte ich dich, gib mir deinen Geist. Heute im Lauf des Tages erinnere mich an dieses Wort. Und dann sitzen wir im Auto und wir grübeln nach. Was meint er damit? Und wir haben 5 Minuten vor dem Meeting, bevor es losgeht, setzen uns noch hin mit dem Kaffee, kehren kurz in uns und durchbeten diesen Vers. Und sagen, Herr, ich merke, du redest da zu mir. Deck es auf und dann erkennen wir, da ist eine Schuld in uns. Oder ich lese was und sage, aber das kann ich nicht, ich schaffe es nicht. Und ich sage, Herr, und diesen Tag heute, ich bete diese Wahrheit. Lass Frucht entstehen. Bitte hilf mir, diesen Konflikt zu lösen. Hilf mir, die richtigen Worte zu finden, wenn ich nachher nach Hause komme. Hilf mir, du kennst diese Last in meinem Herzen. Ich will sie nicht mehr tragen. Nimm sie von mir. Das, was ich heute gelesen habe, lass es Frucht bringen in mir. Es mag Bereiche in deinem Herzen geben, die du für undurchdringlich und unerreichbar hältst. Weiß ich, was da ist. Probleme mit dem Selbstbild, Kämpfe mit Sucht, bis hin zu Missbrauch, was früher passiert ist. Ich weiß nicht, was da tief in dir drin ist. Vielleicht fühlst du allerhand Dunkelheiten und Mächte und Dinge, die da in dir sind. Nimm Gottes Wort und lass es diese Dinge durchbrechen, wortwörtlich durchbrechen. Ich sah einmal ein Bild und ich hoffe, dass dieses Bild uns vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt. Da ist ein Friedhof, ich weiß nicht, in welchem Land das ist, und da ist eine schwere Grabplatte, die auf einem Grab liegt. Logisch, also eine Grabplatte liegt auf einem Grab. Und diese Grabplatte ist aber zur Seite gerückt, richtig? Die liegt so neben dem Grab, weil aus diesem Grab etwas herauskommt, und das ist ein Baum, ein großer, dicker, stämmiger Baum. Und es gibt nur einen Weg, wie hier so etwas entstehen konnte, irgendwann mal vor vermutlich hunderten Jahren oder Jahrzehnten, da muss ein Same von diesem Baum, der irgendwo darum herum stand, in irgendein Loch gefallen sein, in dieses Grab gelangt sein. Und das wenige Licht und das wenige Wasser, das da irgendwie hineinkam, muss die Pflanze ihr Wachstum gegeben haben, dass irgendwann mal dieser entstandene Baum die Grabplatte zur Seite drückte. Wenn du dieses Bild sehen willst, musst du einfach eingeben, Grab, Baum oder Grabplatte, Baum. Und dann kommt es tatsächlich. Und dieses Bild ist so mächtig, das ist es, was Gottes Wort uns sagt, die Kraft von Gottes Wort. Da ist was in meinem Leben, das ist tot. Das habe ich beerdigt. Ich sage Schluss, aus, vorbei. Ich komme eh nicht weiter damit. Und dann kommt Gottes Wort hinein. Und am Anfang sieht man nichts. Aber Gottes Wort, es wirkt. Und die Pflanze wird größer. Und das ist ein Mensch, der das durchbetet und durchlebt und sagt, Herr, gib's mir, hilf mir. Und irgendwann schiebt diese Pflanze die Grabplatte vorbei. Und es entsteht ein Baum mit Frucht. Die gute Nachricht von Jesus mag klein und schwach erscheinen, aber sie hat die Kraft, jedes menschliche Herz zu durchdringen, wenn wir zuhören. Und wie oft musste Gott mir schon die Frage stellen, Samuel, hörst du mir überhaupt zu? Ja, du hast heute mein Wort gelesen. Dann hast du es zugeklappt, zur Seite gelegt und gesagt, und jetzt schaffe ich es selber. Ja, du hörst dir die Predigten an, aber du hörst nicht zu. Du hörst nicht zu. Das Wort Gottes kommt nicht zu uns, um uns einfach nur Antworten auf unsere religiösen Fragen zu geben. Es kommt zu uns, weil Gott möchte, dass wir in Beziehung zu ihm stehen. Und Geschwister, hier ein Punkt, vielleicht praktizierst du das schon, wenn nicht, versuch es einmal. Versuch doch wirklich ins Gespräch mit Gott zu kommen. Was meine ich damit? Wenn Gott hier durchspricht und wenn ich durch mein Gebet zu Gott spreche, lasst es uns doch einmal versuchen. Es ist befreiend zu sagen, Herr, ich lese diesen Text heute nicht nur, ich bete diesen Text. Und dann lese ich dein Wort und ich bleibe stehen, gleich beim ersten Vers. Und ich lese es und sage, Herr, du willst, dass ich wachse in Erkenntnis, hilf mir in Erkenntnis zu wachsen. Was heißt es, Gott in Erkenntnis zu wachsen? Und lies weiter und du kommst zum nächsten Punkt, zum nächsten Vers. Und dann komm einmal ins Gespräch mit Gott und lass ihn reden in dein Herz und durchbete seine Worte, bringe sie ihm zurück und du wirst sehen, da lebt was auf. Da wirkt Gottes Geist, weil das ist ein Boden, der sagt, Herr, ich höre, ich will, gib mir, gib mir. Das Evangelium, ihr Lieben, sagt uns, dass Jesus den Preis für unsere Sünde am Kreuz vollständig bezahlt hat und dass der Weg nun offen ist für alle, die glauben und von Neuem geboren sind, diesen Gott zu kennen und ihn zu genießen. Und wenn wir das nächste Mal in Gottes Wort schauen, dann lasst es uns doch so tun, dass wir davor beten und sagen, du Schöpfer des Universums, du Allmächtiger, du willst mit mir reden. Und ich will zuhören. Mein Herz ist offen. Und egal, was du jetzt sagst, soll es eine Freude und Ermutigung sein? Soll es eine Ermahnung und Zurechtweisung sein? Soll es den wundesten Punkt in mir treffen? Herr, ich höre und ich will eins. Ich will Frucht bringen. Echte Frucht bringen für dich. Jesus sagt, ich kann dein Leben verändern. Es ist für mich ein leichtes. Aber dafür musst du mir zuhören. Und was entsteht? Frucht. Manche Ausleger sagen, diese Frucht sind Seelen, also Menschen, die dann beginnen zu evangelisieren. Ich glaube, das trifft den Punkt hier nicht so ganz. Es mag eine Frucht sein, bin mir ganz sicher, jeder fruchtbare Boden, jedes Herz, das Gott zugewandt ist, hat ein Herz für Verlorene, absolut. Aber hundertfache Frucht heißt nicht, der hat 100 Menschen zum Glauben geführt. Wenn die Bibel von Frucht spricht, müssen wir gar nicht lange blättern. Wir sind sofort in Galater 5 angekommen. Und was ist die Frucht dieses Wortes? Was ist die Frucht dieses Geistes? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Frucht ist nichts weniger als Jesus selbst wieder zu spiegeln in unserem Leben. Die höchste Berufung, die je ein Mensch in diesem Universum bekommen hat, seinen Schöpfer wiederzuspiegeln. Wie sieht dein Glaubensleben aus? Wir gehen gerade in der Bibelstundenreihe durch dieses Thema Heiligung. Und ich bin selbst so überführt von Gottes Wort, weil ich gemerkt habe, wenn ich an ein christliches Leben denke, wisst ihr, worauf ich mich meistens konzentriere? Frucht. Herr, ich will Frucht bringen. Herr, ich will Liebe haben. Herr, ich will Freude haben. Ich will Frieden haben. Ich will Geduld haben. Warum klappt es einfach nicht? Frucht kann nicht entstehen, wenn kein echter Boden da ist. Und Jesus sagt nicht, sorg dafür, hundertfache Frucht zu tragen. Jesus sagt, welcher Boden bist du? Ist dein Herz bereit, meine Stimme zu hören? Einige Fragen zum Abschluss. Glaube ich daran, dass der Same, also sein Wort, unbändige Kraft hat? Das ist eigentlich eine Glaubensfrage. Wenn du daran glaubst, dann wirst du es lesen und dann wirst du es aufnehmen. Wenn du nicht daran glaubst, warum solltest du es dann tun? Welcher Boden bin ich? Festgetretener Weg? Ein verstocktes Herz, bei dem Satan leichtes Spiel hat und die Wahrheit sofort aus den Gedanken reißt? Vielleicht felsiger Boden, kurzer Enthusiasmus, kurze Begeisterung und dann diese gähnende Leere, dieses Leben in alten Mustern. Bin ich Dorngestrüpp, bei dem die Freuden dieser Welt alles ersticken, was Gott einmal wachsen lässt? Oder bin ich guter, fruchtbarer Boden, der gut gepflegt und umsorgt ist? Mehr als alles, sagt uns Gottes Wort, behüte dein Herz. Wir können in diesem Gleichnis sagen, mehr als alles andere in diesem Leben, mein Kind, achte darauf, welcher Boden du bist. Denn das entscheidet am Ende alles. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. So sagt uns Gott, hallo du kleines, vergängliches, fehlerhaftes Wesen, da unten auf der Erde, irgendwo da draußen im All, dass ich dennoch von Herzen liebe, erschaffen habe und rufe. Hörst du mir zu? Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr, ich will dich ganz konkret für die kommende Woche bitten. Und für jeden, der hier ist, rede zu uns. Wir wollen unsere Herzen öffnen. Lass uns diese Kraft und Macht deines Wortes erkennen
bemerken, fühlen, in uns hineinnehmen. Und wirke Großes, Herr. Lass große Frucht entstehen als ein heiliges Leben für dich. Amen.
An unserem Büchertisch gibt es einige Bücher genau zu diesem Thema. Wenn du tiefer einsteigen willst, wie man die Bibel liest, ist dieses Buch warm zu empfehlen. Effektives Bibelstudium von Fee und Stuart. Wenn du sagst, ich muss erstmal ein bisschen erfrischt werden und ich brauche erstmal ein bisschen, um den Schatz von Gottes Wort zu erkennen, Gott beim Wort nehmen von De Young. Sehr, sehr, sehr hilfreich. Und zuletzt, wenn du sagst, ich brauche jemanden, der mich mal so, der mir hilft, mit strengen und trotzdem liebenswerten Worten, dann liest Tozer, gegründet im Wort, brennend im Geist. Das rückt viel zurecht in uns. Gibt noch andere Bücher, schaut gerne vorbei, aber in erster Linie dieses Buch, das soll eine Hilfe sein.